Ja, schön euch alle zu sehen. Es ist einfach gut, im Lobpreis zu sein, in Gottes Gegenwart zu sein, ihn wahrzunehmen. Ja, die Kinder dürfen jetzt mit dem Manfred in den Kindergottesdienst gehen. Der steht da hinten und winkt ganz nett. Werden sicher eine gute Zeit haben. Ich möchte noch mal ganz besonders hinweisen auf unsere Gebetsabende nächste Woche, Montag bis Mittwoch. In Timotheusbrief, da sagt Paulus, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Das heißt, dieses Angebot, miteinander zu beten nächste Woche, gilt nicht dem anderen, sondern es gilt dir ganz persönlich. Und wir würden uns total freuen, wenn du an einem oder am besten an allen drei Abenden einfach dabei bist, dir Zeit nimmst und dem ein bisschen nachspürst, wieso Paulus sagt, dass es das Wichtigste ist, dass die Gemeinde betet. Und zwar ganz interessant, weil ich letzte Woche eine Statistik gelesen habe, was Gemeinden aufgehört haben zu tun, bevor sie kleiner wurden und irgendwann sich aufgelöst haben. Das war, sie haben aufgehört zu beten. Gemeinden, die aufgehört haben zu beten oder die das Gebet gestrichen haben, da kannst du beobachten mit der Zeit, dass es sich nicht gut entwickelt hat. Und so ist jeder von uns aufgefordert zu beten, auch für die Gemeinde zu beten. Und ich möchte euch ganz herzlich einladen, nächste Woche dabei zu sein. Montag und Dienstag wird der Schwerpunkt wirklich auf Gebet liegen und Mittwoch wird der Schwerpunkt auf Lobpreis liegen und auch Segnungsgebet, prophetischem Gebet. So seid dabei und lasst euch damit hineinnehmen. Wir wollen auch gleich noch, bevor ich beginne, für die Irmgard Kornmann beten. Die Irmgard ist im Moment im Krankenhaus. Die hatte eine sehr starke Migräne und eine Lähmung vom Sehnerv. Und wir glauben einfach, dass Gebet mächtig ist und dass es Kraft hat, Situationen zu verändern. Und gerade Irmgard hat es ja schon in ganz dramatischer Art und Weise erlebt, wie Gott sie angerührt, auch geheilt hat. Und ich würde euch einfach bitten, nochmal aufzustehen und wir wollen gemeinsam beten. Ich spreche, aber ihr dürft gern laut mitbeten. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der Gebet erhört. Und Herr, wir wollen uns eins machen jetzt auch für Irmgard. Wir wollen beten, dass du ihr ganz nah bist, Herr. Wir wollen beten, dass du sie anrührst, Herr, und dass diese Lähmung im Namen von Jesus weggehen muss. Wir wollen beten, dass sich eine normale Sehfunktion wieder einstellt. Wir wollen beten, dass die Schmerzen und die Migräne, die damit einhergeht, dass sie aufhören muss, Jesus, und dass vollständige Heilung eintritt, Herr. Wir wollen beten, dass du die Ärzte und das Personal segnest. Und dass einfach alles mit dazu beiwirkt, dass Irmgard Genesung erfährt und vollkommen wiederhergestellt wird. In Jesu Namen. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Ja, wir starten heute, wir haben es schon gehört, mit unserer neuen Predigtreihe für Februar und März, Sehnsucht nach weniger. In den Zeiten der Mehrkonferenz, ein mutiger Titel, kleiner Scherz, mich hat es sehr angesprochen und ich meine, er drückt auch so ein bisschen ein Gefühl und eine innere Sehnsucht aus, die viele Menschen eigentlich bewegt. Sehnsucht nach weniger. In unserer westlichen Kultur sind wir ja sehr davon geprägt, mehr haben zu wollen. Mehr Geld zu verdienen, unseren Besitz zu vergrößern, mehr Status und Anerkennung zu haben, mehr Bedeutung zu erlangen. Wir wollen vor allem eins, mehr haben. Eng damit verbunden ist ja dieser Wunsch, dadurch zufriedener zu werden. So, wenn ich nur das und das hätte, dann ging es mir gut. Wenn ich mir nur das leisten könnte, dann wäre alles in Ordnung. Und ich habe gelesen, dass es sogar einen Happiness-Report gibt, der sich speziell der Frage gewidmet hat, wo die glücklichsten Menschen leben. Und wir Deutschen liegen ziemlich weit hinten. Obwohl es uns rein von Besitz und dem, was wir haben, mit am besten geht auf der ganzen Welt. Geld und Besitz sind keine Faktoren für Zufriedenheit. Das lässt sich sogar mittlerweile durch Studien belegen. Dagegen ist aber belegt, dass zum Beispiel Freundschaften, Beziehungen, auch Kinder Menschen froh machen. So, Sehnsucht nach weniger. In einer Welt, in der sich alles immer schneller bewegt, in der wir beständig in Veränderung sind, in der was gestern Werte waren und zählte, heute schon wieder völlig überholt und veraltet ist, In einer Welt, in der mir permanent gestresste Menschen begegnen, denen irgendwie gerade alles zu viel ist, aber dieser Gradzustand hält doch jetzt schon einige Jahre an. In einer Welt, in der wir viele Anforderungen und Erwartungshaltungen spüren, die an uns gestellt werden, vielleicht inklusive unserer eigenen Ansprüche, das, was wir von uns selbst erwarten oder eben was andere von uns erwarten, im Beruf, auf der Arbeit, in unserer Ehe, unserer Familie, Freunde, Gemeinde, soziale Medien, da bleibt ja kaum noch Zeit für uns. Mein Empfinden ist, dass viele Menschen sich nach einem weniger sehnen. Und nicht wenige Menschen haben erkannt, dass mit unserer Lebensweise irgendwas nicht stimmen kann. Und ich habe mal so ein bisschen nachgeschaut und habe so ein Trendwort gefunden, Minimalismus. Minimalismus als Lebensstil heißt, und so heißt auch mein erster Punkt, ein bewusster Verzicht, um Platz für das Wesentliche zu schaffen. Fand ich einen total spannenden Gedanken. Bewusster Verzicht, um Platz für das Wesentliche zu schaffen. Es kann sich dabei um Gegenstände handeln oder auch zum Beispiel, wir haben uns mit David und Kim am Wochenende darüber unterhalten, die ja in Köln leben, dass einige ihrer Freunde Arbeitszeit reduzieren, obwohl sie weniger verdienen, weil sie aber gemerkt haben, dass das ihre Lebensqualität erhöht. Und das ist wirklich so ein kleiner Trend, wie das immer mehr junge Leute das auch machen. Das fand ich total spannend. Das ist bisher so ein bisschen an mir vorbeigezogen. Aber dass das wirklich so was ist, Leute wollen mehr Lebensqualität, sind dafür bereit, eher auch auf mehr Geld zu verzichten, wenn sie mehr Zeit haben, die Dinge zu tun, die für sie wichtig sind. Ich habe gelesen, dass der durchschnittliche Deutsche etwa 10.000 Dinge besitzt. Habe ich gefragt, kann das stimmen? Dann habe ich allein mal unsere Messer und Gabel gezählt und habe gedacht, ja, wahrscheinlich stimmt das. Und obwohl es unglaublich befreiend wirkt, sich von Sachen zu trennen, tun wir uns doch unglaublich schwer damit. Und in der Vorbereitung auf die Predigt und nachdem ich so ein paar Seiten über Tipps zum Minimieren des Lebens gelesen habe, habe ich angefangen, unsere Schubladen aufzuräumen. Und ich nehme an, dass ich... und die Tupperboxen zu reduzieren. Und habe wirklich, ich würde sagen, also unsere Schubladen bestimmt um ein Drittel Bestand reduziert. Und es hat sich wirklich gut angefühlt. Weniger drin, die Sachen, die ich wirklich brauche, die Sachen, die schon seit Jahren da liegen, die man nie benutzt, einfach mal weg. Und man hat Platz, man kommt dran, man findet, was man sucht, es hat eigentlich nur Vorteile. Und da es so toll war, habe ich dann im Wohnzimmer weitergemacht, habe unsere Wohnzimmerschränke ausgemistet, Bettwäsche raus aus dem Schlafzimmerschrank, die schon lange da war. Und ich habe gedacht, es war eine total effektive Predigtvorbereitung mit praktischen Auswirkungen in meinen Alltag. Ja. Ja, der Minimalismus sieht sich so als eine Art Gegenbewegung eben zum Konsumwahn und auch zum Materialismus. So durch das Minimieren von materiellen Belastungen, unter der viele Menschen auch bewusst oder unbewusst leiden, weil viel zu besitzen heißt auch, ich muss mich viel kümmern, ich brauche mehr Platz, mehr Zeit, manchmal mehr Geld. Und es ist schon eine Überlegung wert, mal darüber nachzudenken, was brauchen wir denn eigentlich wirklich und was belastet uns vielleicht auch mehr, als dass es uns gut tut. Ja, und jetzt mögt ihr vielleicht denken, ja, bei Gegenständen mag das ja so sein, aber was ist denn mit dem Glauben? Nein, beim Glauben passt es ja nicht so richtig, ne? Eigentlich sind wir ja immer aufgefordert, mehr zu tun, mehr zu dienen, mehr zu beten, mehr Bibel zu lesen, mehr Zeit mit Gott zu investieren. Aber der Minimalismus beschäftigt sich ja nicht nur mit der Frage des bewussten Verzichts, sondern auch damit, welche Dinge einen Mehrwert in unser Leben bringen. Es geht also darum, alte, nutzlose, platz- und zeitraubende Dinge entsorgen und mehrwertbringende Dinge sollen in unserem Leben Raum finden. Und ich glaube, dass der letzte Satz es eigentlich auch für den Glauben auf den Punkt bringt. Mehr wertbringende Dinge sollen in unserem Leben, auch in unserem Glaubensleben Platz finden. Und vielleicht würde es uns gut tun, hin und wieder darüber nachzudenken, auf was wir auch verzichten sollten und was und wie viel davon in unserem Leben, auch in unserem Glaubensleben, Raum haben sollte. Wir tun oft so viel und ich glaube, dass es manchmal gut wäre, uns mehr auf das Wesentliche zu konzentrieren. So die Basics wie Bibel lesen, uns intensiver mit Gottes Wort zu beschäftigen. Wir waren am Freitag mit ein paar Mädels in der Basis, da war ein Frauenabend und auf der Rückfahrt haben wir uns da irgendwie drüber unterhalten, dass das ja alles Dinge sind, die man weiß. Jeder weiß, es ist gut, Bibel zu lesen. Wenn man es dann tut, dann ist es auch richtig klasse. Aber wie schwierig das ist, das immer wieder im Alltag wirklich zu leben, sich nicht ablenken zu lassen, nicht bei Facebook reinzugehen, sondern die Bibel-App zu öffnen. So, genau, dass es schon sehr umkämpft ist, aber dass, wenn wir unsere Beziehung mit Gott vertiefen wollen, wir nicht darum kommen, die Basics einfach zu tun, Bibel zu lesen, Zeit mit Gott zu verbringen, Zeit nehmen, mit ihm zu reden, zu beten, auch für andere einzustehen. Weil, und das ist meine Erfahrung schon, wenn wir Jesus den ersten Platz in unserem Leben geben, dann kommt alles andere auch an den richtigen Platz. Ich habe zu oft erlebt, dass ich gedacht habe, so jetzt machst du erst alles, was du machen musst und am Schluss betest du dann noch oder am Schluss baust du noch die Zeit mit Gott ein und es hat irgendwie nicht funktioniert. Während wenn ich als erstes die Zeit mit Gott hatte und die Dinge mit Jesus besprochen habe, dann hat das andere irgendwie alles geklappt. Manchmal auf ganz wundersame Weise. Und obwohl ich das weiß und obwohl ich die Erfahrung schon gemacht habe, ist sie umkämpft. Und jedes Mal neige ich wieder dazu, erst mache ich die Dinge und dann. Ja, so das bleibt so ein beständiges, da müssen wir wirklich drum ringen. Ich möchte gerne den Predigttext für heute lesen. Der steht in Johannes 3, die Verse 28 bis 31. Vorweg geht im Text die Situation, dass die Jünger von Johannes dem Täufer ein Streitgespräch mit einem Juden über Reinigungsvorschriften hatten und danach zu Johannes kommen und ihm erzählen, dass Jesus jetzt auch Menschen tauft und dass mehr Menschen zu Jesus gehen, als dass sie jetzt zu ihnen kommen. Und dann setzt der Text ein. Ihr wisst selbst, dass ich euch ganz offen gesagt habe, ich bin nicht der Christus. Ich bin von Gott beauftragt, ihm den Weg zu bereiten, mehr nicht. Wo die Braut hingeht, da ist der Bräutigam. Und der Freund des Bräutigams, der dasteht und ihm zuhört, freut sich an der Stimme des Bräutigams. Darüber freue ich mich und meine Freude ist nun vollkommen. Er muss wachsen. Ich aber muss abnehmen. Er ist von oben gekommen und ist größer als jeder andere. Als ich den Vorspann des Textes gelesen habe, habe ich gedacht, wie menschlich. Da kommen sie und merken, oh, es geht uns Einfluss verloren. Da ist jetzt Jesus, der tauft mehr, da gehen mehr Menschen hin und sofort kommt so eine gewisse Angst vielleicht auch hoch. Wir könnten einen Einfluss verlieren, da wird jemand anderes jetzt wichtiger wie wir. Und ich habe zwei gute Bilder gefunden, die so ein bisschen diesen Punkt aufgreifen sollen, der inneren Haltung. Um was geht es uns? Nämlich um Selfie oder um Selfless? Können wir das Bild noch? Genau. Nichts gegen Selfies, ich liebe die, ich mache die auch ganz oft. Ich war eine, die am Anfang der ersten war, die einen Selfie-Stick besessen hat, damit ganz mutig im Urlaub umherspaziert bin. Aber es soll so ein bisschen diese innere Haltung ausdrücken. Um was geht es uns? Geht es, dass wir im Mittelpunkt stehen, dass wir im Fokus stehen? Oder wie in dem zweiten Bild, geht es darum, dass ein bisschen weniger von uns da ist und vielleicht etwas anderes hervorgehoben wird. Uns ist ja so, die meisten Menschen wollen gerne bedeutend sein. Ich auch, ihr wahrscheinlich auch. Ganz anders Johannes der Täufer. Viele Menschen schätzen den naturverbundenen Mann Gottes sehr, der sich bekannterweise in der Wüste von Heuschrecken und Honig ernährt hat. So seine Predigten waren wirkungsvoll, seine Persönlichkeit war für viele Menschen anziehend und schon bald wollten die Priester und Leviten wissen, wer dieser Mann ist und so fragen sie ihn sogar, ob er der Messias sei. Ganz ehrlich, das hätte ihm ja schmeicheln können. Es hätte ihn sogar an den Punkt bringen können, dass er gerne an Jesu Stelle gewesen wäre. Da wäre er nicht der Erste gewesen. Dass auf einmal mehr Menschen zu Jesus kommen, als sich bei ihm taufen lassen, hätte dazu führen können, dass er neidisch wird. Aber, und das kann man ja auch beobachten, mancher Staatsmann, mancher Prediger, mancher, brechen wir das runter, eigentlich fast jeder, es gibt viele Leute, die gut gestattet sind und auf einmal bekommen sie Einfluss, Ansehen, Bedeutung, es gibt mehr Geld und auf einmal beginnen ganz andere Dinge eine zentrale Rolle einzunehmen. Auf einmal verändern sich Absichten und Prioritäten. Man gewöhnt sich an einen gewissen Status und möchte darauf nicht mehr verzichten. Das hätte Johannes auch passieren können. Nur ein Wort von ihm hätte gereicht und er hätte vielleicht noch mehr Bekanntheit erlangt. Er hätte noch mehr in den Mittelpunkt rücken können. Er hätte noch weit größeren Einfluss auf Menschen haben können. Aber, und das finde ich schon bewegend, Johannes entscheidet sich dagegen. Er kommuniziert sehr klar, ich habe es euch gesagt, ich bin nicht der Christus. Ich bin lediglich von Gott beauftragt, ihm den Weg zu bereiten. Ich habe das Gefühl, das Anliegen von Johannes war aufrichtig, seinen Auftrag zu erfüllen und die Menschen auf Jesus hinzuweisen. Er nimmt sich nicht wichtiger, als ihm zusteht. Er widersteht der Versuchung, selbst mehr im Mittelpunkt zu stehen, die Gunst der Stunde nicht auszunutzen. Und interessanterweise scheint er darin zufrieden zu sein. Seine Aussage bringt mich ein Stück weit auch zum Nachdenken. Wenn Jesus in meinem Leben größer und ich kleiner werden soll, dann wird das eine Auswirkung auf mein Leben haben. Meine Motive kommen auf den Prüfstand. Warum tue ich, was ich tue? Predige ich, damit Menschen näher zu Jesus kommen, oder predige ich, damit ich gut dastehe? Singe ich, damit man meine tolle Stimme hört, oder singe ich, um Gott die Ehre zu geben? Ganz leicht lässt sich das überprüfen mit einer Frage. Und ich fand es sehr interessant, die Gabi Rungel, die Pastorenfrau aus der Basis in Mainz, die hat mir mal erzählt, dass ihr Mann eine Bereichsleitersitzung hatte. Und da hat er gesagt, wärst du bereit, deinen Dienst und deine Position abzugeben und ein einfacher Mitarbeiter im Team zu sein, wenn es eine andere Person gäbe, die deinen Dienstbereich mehr voranbringen würde wie du? War ein heikler Tag, weil das unsere Motive auf den Prüfstand stellt. Um was geht's? Will ich, dass mein Bereich blüht und dass ich bekannt bin, dass ich das gut mache? Oder wäre ich bereit, auch einen Schritt zurückzutreten, wenn ich merke, jemand anderes wird vielleicht besser und kann das mehr voranbringen? Das hat mich schon bewegt. Also ich habe über diese Frage tatsächlich auch länger nachgedacht. Ich fand es sehr interessant. So beim Nachdenken, was ist unsere Motivation? Möchten wir uns feiern lassen oder verlassen wir die Bühne und geben Jesus den Raum, damit er gefeiert wird? Und ich glaube, dass das eine grundsätzliche Entscheidung ist, die wir persönlich immer wieder neu treffen müssen. Johannes ist sich seines Auftrags und seiner Position bewusst. Und ich finde es bemerkenswert, mit welcher Klarheit er über sich und er über Jesus spricht. Seine Position als Wegbereiter scheint ihm überhaupt nicht zu stören. Nicht mal dann, wenn es für ihn bedeutet, an Wichtigkeit zu verlieren. So, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Auch im Leben von Paulus sieht man eine erstaunliche Verwandlung im Lauf seines Lebens. So nach dieser dramatischen Begegnung mit Jesus verändert sich sein Leben radikal. Jesus wird für ihn zum Mittelpunkt des Lebens, des Glaubens und alles theologischen Denkens. Und wo er ab diesem Zeitpunkt eine Praxis oder eine Lehre begegnet, die nicht von dieser Mitte her oder aus dieser Mitte heraus, nämlich Jesus lebt, geht er sie außerhalb und innerhalb der Gemeinde entschlossen an. Und es ist interessant zu beobachten bei Paulus und bei vielen anderen Menschen der Bibel, je intensiver Menschen Gott begegnet sind, je intensiver sie mit Jesus unterwegs waren, je enger sie mit ihm gelebt haben, desto wichtiger ist er geworden und was auf seinem Herzen sind und was sein Anliegen ist. Und je weniger wichtig wurden die eigenen Anliegen und das, was man selbst vielleicht gerne nach vorne gebracht hätte. Und bei Paulus hört sich das dann am Ende so an, Philipper 3, Vers 7, da sagt er, Früher hielt ich alle diese Dinge für außerordentlich wichtig. Aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere scheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, wenn ich nur Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeiten, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Wenn man das Leben von Paulus so anschaut, dann sieht man, da war am Anfang noch viel ich, mich, meiner, mir, mein Dienst, mein. Und am Ende siehst du eigentlich nur noch Jesus. Und das ist eine gute Entwicklung. Und wie schön, dass er das so sagen kann dann auch. Dinge, die mir vorher wichtig waren, die haben mir auf einmal nicht mehr so viel bedeutet. Sie wurden wertlos im Gegensatz zu dem Gewinn, den ich hatte, Jesus kennenzulernen, ihn immer besser kennenzulernen. Ich finde es klasse. Er, Jesus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich zwei Punkte mache, so wie können wir abnehmen und wie kann Jesus in uns wachsen. Aber ich habe dann gedacht, wenn das eine passiert, passiert das andere automatisch. Und wenn wir ansetzen würden bei diesem Gedanken, wie kann ich abnehmen, dann würden wir versuchen, krampfhaft uns irgendetwas abzusprechen, versuchen uns aus eigener Kraft zu ändern, Dinge zu verändern, die wahrscheinlich zwei Tage halten und danach geht es wieder zurück in die alten Muster. Während wenn wir anschauen, wie Jesus in uns wachsen kann, wir automatisch abnehmen. Und dann ist es gar nicht mehr so anstrengend und es kostet gar nicht mehr so viel Kraft. Und deswegen will ich den Punkt einfach in diesen anderen mit einfließen lassen. Wie kann Jesus in uns wachsen? Und wenn wir so, wie es Paulus hier beschreibt, das wirklich leben, dass wir Jesus besser kennenlernen, uns nach ihm ausstrecken, ihn suchen, dann passiert das ganz automatisch, dass er in uns zunimmt. Zeit mit ihm verbringen, die Dinge zu tun, von denen ich vorhin gesprochen habe, im Lobpreis Gott begegnen, im Gebet ihm suchen, Bibel zu lesen, unnütze Dinge auch mal zu streichen, um Platz zu schaffen für das Wesentliche, nämlich die Beziehung mit Gott. Und das findest du im Alten und im Neuen Testament. Menschen, die das gemacht haben, da ist was passiert. In dem Psalm zum Beispiel, Psalm 73, Vers 25, da finden wir das auch. Da schreibt der Psalmist, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Ja, Gott, wenn ich deine Nähe spüre, wenn ich mit dir zusammen sein kann, dann wird alles andere bedeutungslos. Dann frage ich nicht mehr nach anderem. Ja, wir leben in einer Zeit, in der das Ego groß geschrieben wird. Wir leben oft selbst fokussiert und ich würde uns gern einladen, uns auf diese Reise einzulassen, herauszufinden, welchen Mehrwert es hat, weniger ich und mehr Jesus in unserem Leben. Und ich glaube eben, wie gesagt, dass wenn wir Jesus wachsen lassen, wir automatisch ein Stück in den Hintergrund treten. Und das bedeutet es letztendlich, geistlich zu wachsen. Jesus wird uns wichtiger und ich kann mich, ohne dass ich einen Schaden davon habe, ohne dass es anstrengend ist, einfach ein bisschen zurücknehmen und ich werde unwichtiger. Er soll mehr Raum in meinem Leben haben. Er soll mehr Raum an Bedeutung gewinnen. Er soll mein Denken, Fühlen, Wollen, Reden, Tun, ja letztendlich mein ganzes Leben immer tiefer durchdringen und mich immer mehr prägen. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ich glaube, dass je mehr Raum Jesus in unserem Leben bekommt, je mehr Jesus in uns wächst, desto erfüllter und zufriedener wird sich unser Leben anfühlen, unabhängig von den äußeren Umständen. So wie bei Paulus, der es im Philipperbrief so schreibt, ob ich nun wenig habe oder viel, beides ist mir durchaus vertraut und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern, ich kann Mangel leiden und Überfluss haben, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Wenn Jesus in meinem Leben wächst, wenn Jesus mehr Raum gewinnt, dann werde ich erfüllter und zufriedener leben, unabhängig der äußeren Lebensumstände. Je mehr Jesus in uns wachsen kann, desto mehr wird unser seelischer und geistlicher Hunger gestillt. Und wir müssen nicht krampfhaft versuchen, ihn mit allem Möglichen zu sättigen, das uns letztlich auf Dauer keine Besserung bringt. Je mehr Jesus in uns wachsen kann, desto weniger wichtig müssen wir uns selber nehmen. Und ich habe da mal so einen guten Spruch gelesen, da hat einer gesagt, ich habe erkannt, es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Wie befreiend. Ich habe erkannt, es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Oder jemand hat mal zu mir gesagt, Kata, du kannst die Situation nicht retten, einen Retter haben wir schon. Fand ich auch interessant, wenn man sich schnell verantwortlich fühlt und dann so, ja, einen Retter haben wir schon. Ja, es gibt Dinge, die kann ich nicht retten, das hat Jesus schon getan. Je mehr Jesus in uns wächst, desto weniger wichtig müssen wir uns selbst nehmen. Je besser können wir damit leben, wenn Dinge auch mal nicht nach unseren Vorstellungen laufen, desto eher können wir vergeben, loslassen und andere freilassen, befreit und versöhnt leben. Je mehr Jesus in uns wachsen kann, desto mehr wird er unsere Augen sehen lassen, wie er sieht. Je mehr wir Jesus in uns wachsen lassen, umso mehr wird er unser Herz fühlen lassen, wie er fühlt. Und glaubt mir, das macht einen riesen Unterschied. Wenn wir das wirklich zulassen, das ist ein super gefährliches Gebet. Jesus, lass mich mit deinen Augen sehen und mit deinem Herzen fühlen, weil dann werden wir Dinge nicht mehr in derselben Weise betrachten und sehen können, wie wir es bisher getan haben. Dann werden Dinge ganz schön auf den Kopf gestellt. Und je mehr Raum Jesus in uns gewinnt, umso mehr wird sich das verändern. Je mehr Jesus in uns wachsen kann, desto mehr Hoffnung haben wir. Auch in Krankheit, auch im Alter. Eine berechtigte Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Und es bedeutet nicht, dass Dinge uns nicht mehr zu schaffen machen. Es bedeutet nicht, dass wir keine Probleme mehr hätten. Aber es bedeutet sehr wohl, dass wir wissen, dass wir einen haben, der für uns ist und der immer bei uns ist. Dass wir Grund haben, den Mut nicht zu verlieren. Dass wir zuversichtlich sein dürfen, dass wir an einen Gott glauben, der sagt, dass der Glaube an ihn der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Mit allen Widrigkeiten und Herausforderungen, die in unserem Leben begegnen werden. Er muss abnehmen, ich aber umgekehrt. Jetzt wollte ich dem Lobpreisteam zunicken, dass sie hochkommen können und bin in der Zeile verrutscht. Na toll. Er, Jesus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und dieses erfolgsversprechende Abnehmen, und über nicht so erfolgsversprechende Abnehmen könnte ich viel erzählen, dieses erfolgsversprechende Abnehmen, nämlich dass Jesus wachsen muss und dass wir abnehmen müssen, das wünsche ich uns allen. Mut zu haben, weniger zu werden, weniger zuzulassen, das einen großen Mehrwert bringt, weil Jesus in uns zunimmt. Und wir wollen das Lied nochmal miteinander singen. Und du bist eingeladen, das einfach auch als eine Antwort an Jesus persönlich zu singen. Wir haben es vorhin schon gesungen. Da heißt: Holy fire, burn away. My desire for anything that is not of you and is of me. I want more of you and less of me. Übersetzt heißt es, ja, lass dieses heilige Feuer Gottes alles wegbringen, was nicht nach dir verlangt. Das nicht von dir ist, das irgendwie in mir verborgen ist und ich will mehr von dir und weniger von mir. Mach mich leer, damit ich empfangen kann, reinige mich und füll mich mit dir. Ich will mehr von dir, Jesus. Lass uns das gemeinsam nochmal singen und wenn du die Freiheit hast, sing das einfach als eine persönliche Antwort an Jesus.